Guten Morgen, liebe Geschwister. Mir ist ein Satz in das Bewusstsein gekommen, in die Gedanken gekommen, der ist gefallen bei unserer Gesamtleiterkreissitzung. Und da hat jemand gesagt, kurz und knackig. So lässt sein, ein Wort Gottes. Und das möchte ich tun. Ich hoffe, dass ich mich daran halte. Kurz und knackig. Am Mittwochabend hatten wir unsere Kleingruppe in Tuningen. Und während des Gebets kam mir ein Wort. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es die Predigt von heute Morgen wird. Aber ich habe das Wort erwähnt. Und am Freitagmorgen, als ich so daheim war, da kam das auf einmal alles wieder hoch und dann wusste ich, aha, Herr, das ist wunderbar, das ist das Wort für den Sonntag. Und ich freue mich über meinen Gott, der so gnädig ist und der so barmherzig ist und so gütig ist, dass er uns führt und leitet und dass wir uns überhaupt gar nicht darüber zu sorgen brauchen, was wir zur richtigen Stunde bekommen. Und darüber bin ich so froh und dankbar. Und das schenkt eine heilige Gelassenheit. Das schenkt eine Gelassenheit, weil ich weiß, und das dürfen wir in unserem Leben einüben, dass wir wissen dürfen, er lässt uns nicht im Stich in keiner Situation. Und das ist so wunderbar. Nun zum Wort Gottes. Mir ist es so deutlich geworden, die Tempeleinweihung durch den König Salomo in 2. Chroniker 5. Und das wollen wir miteinander lesen. 2. Chroniker 5. So wurde das ganze Werk vollendet, das Salomo für das Haus des Herrn machte. Und Salomo brachte die heiligen Gaben seines Vaters David hinein, nämlich das Silber und das Gold und alle Geräte. Er legte sie in die Schatzkammern des Hauses Gottes. Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Oberhäupter der Stämme, die Fürsten der Geschlechter, der Söhne Israel nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzuholen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König an dem Fest im Monat Etanim. Das ist der 7. Monat. Alle Ältesten von Israel kamen, und die Leviten trugen die Lade, und sie brachten die Lade hinauf, dazu das Zelt der Begegnung und alle heiligen Geräte, die im Zelt waren. Die Priester und die Leviten brachten sie hinauf, und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die sich bei ihm eingefunden hatte und vor der Lade stand, opferten Schafe und Rinder, die vor Menge mehr berechnet und nicht gezählt werden konnten. Und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz in den Hinterraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Platz der Lade, und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Und die Stangen waren so lang, dass die Enden der Stangen vom Heiligen aus vor dem Hinterraum zu sehen waren, aber nach außen waren sie nicht sichtbar. Und sie sind dort bis zum heutigen Tag. Nichts war in der Lade als nur die beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingetan hatte, als der Herr einen Bund schloss mit den Söhnen Israel, als sie aus Ägypten zogen. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne sich an die Abteilungen zu halten. Und als die Leviten die Sänger waren, sie alle, nämlich Asaf, Heman, Jedutun, ihre Söhne und ihre Brüder, in Bissus gekleidet, mit Zimbeln und mit Harfen und Zithern an der Ostseite des Altars standen und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben, mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währet ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Wir haben in der Gemeindeversammlung, haben wir doch den Wunsch thematisiert, dass wir eine Wachstumsgemeinde sein wollen, die immer mehr in die Spur des Willens Gottes hineinkommt. Und das ist unsere tiefe Sehnsucht, dass wir das erfahren und erleben dürfen. Das ist unsere Sehnsucht, dass Jesus sich verherrlichen kann, dass der Vater sich manifestieren kann, dass durch den Heiligen Geist Dinge geschehen in unserer Mitte, die wir dann wirklich als Wunder, als Zeichen, als Zurechtbringung, als Heilungen, als Befreiungen, ganz besonders auch Bekehrungen und Wiedergeburten erleben dürfen. Und es war so, dass der David schon ein Haus dem Herrn bauen wollte, aber der Herr hat ihn gebremst und hat gesagt, also wegen der vorherigen Kriege, wegen des Blutes, das geflossen ist, unter seiner Regentschaft, soll es sein Sohn machen. Und der David hatte gute geistliche Vorarbeit geleistet, Geschwister. Er hatte es fertiggebracht mit Gottes Hilfe, dass das Volk Israel gesamthaft wieder zum Herrn zurückfand und dass sie wieder sich einspuren ließen in den Willen Gottes, in den Gehorsam sich einspuren ließen. Und David hat eine ganz wertvolle Arbeit gemacht. Er hatte eine gute Vorarbeit geleistet. Er war trotz seiner Fehler, die er gemacht hatte, und das war keine kleine, war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Gott so etwas sagt, dass es ein Mann nach seinem Herzen war, dann ist es etwas Wunderbares. Dann ist es wirklich ein gutes Zeugnis, das ihm von Gott ausgestellt wurde. Er hatte das Volk dazu gebracht, dass sie im Gehorsam Gott gegenüber lebten. Und nun war es soweit, David hat die Regentschaft, den Königsthron, dem Salomo übergeben. Er hatte sich von Gott zeigen lassen, wer der Nachfolger sein soll, und hat es dem Salomo übergeben. Und der Salomo ist auf diese Linie eingespurt. Er hat sich durch den Willen Gottes hat er sich leiten lassen, er hat sich führen lassen, er hat den Willen Gottes getan und hat den Tempel erbaut. Und es war für mich faszinierend, wo ich das gelesen habe, was da alles an Materialien, an Tausenden von Zentnern Gold und Silber und Bronze und Eisen, was da alles hineingearbeitet worden ist, dann Edelholz, das ist also ganz faszinierend, wie der Tempel ausgesehen haben muss. Und sie wollten alles. Das Volk war wirklich so angeleitet, dass sie das Beste von sich gaben, um diesen Tempel bauen zu lassen, um diesen Tempel zu bauen. Das Beste für den Herrn, das Beste für seine Städte. Und sie haben dann das gefeiert, diese Einweihung des Tempels, 7 Tage lang. Und da kann man sagen, die haben verstanden zu feiern. Christsein ist etwas, das Freude macht. Christsein ist etwas, das uns eine Freude schafft, wenn wir Freude von ihm bekommen. Diese nicht oberflächliche Freude, sondern eine Freude, die vom Himmel herkommt. Und jeder, der es einmal erfahren und erlebt hat, so mit Freude erfüllt zu werden. Eigentlich sollte es jeden Tag so sein, aber bei mir ist es nicht jeden Tag. Schade, es wäre schön, aber Gott will uns eigentlich mit seiner Freude jeden Tag erfüllen. Christsein ist eine ganz attraktive, eine ganz wunderbare Sache. Mit Kämpfen immer wieder. Aber wir dürfen aus den Tälern, die wir erleben, auch wieder hervorkommen und auf die Höhen gehen. Und da ist mir etwas aufgefallen. Da lesen wir, dass sich alle Leiter des Volkes, alle Leiter, die Ältesten, die Obersten, die Fürsten und so weiter, sich versammelt haben und keiner fehlen durfte, weil sie wussten alle, wenn der Tempel eingeweiht wird, da wird sich Gott in wunderbarer Weise offenbaren. Dann wird er sich manifestieren und da müssen wir dabei sein. Da darf keiner fehlen. Und drum sind sie alle da gewesen. Und mir ist etwas aufgefallen, da heißt es, sie versammelten sich zum König. Das war eine biblische Ordnung. Nun ist es nicht so, dass wir eine Menschenverherrlichung betreiben wollen, aber dass sie sich zum König versammelt haben, das haben wir jetzt keinen. Aber das heißt in unserer neutestamentlichen Ordnung, dass sie sich zu ihrer Leitung, zu ihrem Pastor, zu ihren Ältesten versammelt haben. Das heißt, dass sie sich hinter sie gestellt haben, dass sie bereit waren, sie zu unterstützen, dass sie bereit waren, sie einfach zu begleiten in diesem Prozess, für sie zu beten, mitzuarbeiten, ihnen zuzuarbeiten. Und das ist ein göttliches Prinzip, das mir als erstes in diesem Kapitel aufgefallen ist. Ja, und die Lade des Bundes wurde dann herbeigebracht. Wie war das denn vorher? Vorher war das Zelt der Begegnung, als die Volk Israel unterwegs war und die Wüstenwanderung hatte und von einem Ort an anderen gegangen ist, hatten sie das Zelt der Begegnung und das war praktisch ihr Allheiligtum. Da hat sich Gott offenbart. Und nun für den Tempel wurde die Bundeslade, wo die zwei Gesetzestafeln drin waren, wurde ins Zentrum des Tempels gebracht, also ins Allerheiligste. Und das ist ein Maßstab dafür, das ist ein Symbol dafür, dass die Gegenwart Gottes, dass unser Herr, dass die Bundeslade, das heißt Jesus, das heißt der Vater, der Heilige Geist, in das Zentrum der Gemeinde hineingebracht worden ist. Für uns als neutestamentliche Gemeinde. Und das war mir dann so ein ganz klares Zeichen, wo Jesus, wo der Vater, wo der Heilige Geist nicht in der Mitte, nicht im Zentrum einer Gemeinde sein kann, da geht es bergab. Da ist der Segen weg, da ist die Fürsorge weg, da ist die Atmosphäre weg, da wohnt Gott nicht mehr in der Gemeinde, sondern irgendwo draußen. Und das ist fatal. Wir sehen es und hören es immer wieder, dass es viele Gemeinden gibt, die auf gut Deutsch den Bach runtergehen. Und der tiefste Grund dafür ist eigentlich, weil nicht mehr Jesus bei ihnen im Zentrum ist. Und das bedeutet, wenn er das Zentrum sein kann, wenn er derjenige sein darf, der die Herrschaft ausübt, dann fragen wir, was ist dein Wille? Wie sollen wir uns führen und leiten lassen? wie sollen wir uns anleiten lassen? Herr, was willst du? Dann sind wir am beständigen Fragen, am beständigen Hören. Wir sind am beständigen auf ihn sehen. Herr, was willst du? Das darf nie aus unserem Bewusstsein verschwinden, dass er der Mittelpunkt ist und dass wir ihn auf unserem Weg, auch dem Weg der Gemeinde, einfach anleiten lassen dürfen. Wenn das aufhört, dann gehen wir eigene Wege und dann wird es schwierig. Dann wird es wirklich schwierig. Aber ich hoffe, dieses Problem haben wir nicht. Also ich glaube es jedenfalls nicht. Wir wollen wirklich, dass Jesus im Mittelpunkt unserer Gemeinde ist. Und dann ist es uns auch zugesagt, dass sein Segen auf jedem Einzelnen auf der Gemeinde ruht und dass wir dann auch das erfahren dürfen, dass er uns wunderbar begegnet. Da heißt es, beim Tempelbau ist mir aufgefallen, da hatte jeder seine Platzzuweisung, da hatte jeder seine Aufgabe, da hatte jeder seinen Platz. Und das ist so wunderbar, dass wir das auch heute wissen dürfen. Wenn du noch nirgends in der Gemeinde eingebunden bist, wenn du noch keine Aufgabe hast, das sind gar nicht mehr so viele, wir haben wirklich viele Mitarbeiter und dafür sind wir sehr dankbar, dann frag den Herrn und er wird dir zeigen, auf irgendeine Art und Weise, wo dein Platz ist. Und das dürfen wir wissen. Auch da dürfen wir sicher sein, dass er uns wunderbar führt und leitet. Dann heißt es, dass sie ein Opfer gebracht haben. Und das sprengt unsere Vorstellung. Ich habe das einmal im Kapitel 7 rausgelesen. 22.000 Rinder. 120.000 Schafe haben sie geopfert. Dann hat der König David schon aus seinem eigenen, der muss also ziemlich reich gewesen sein, hat er schon 3.000 Zentner Gold und 7.000 Zentner Silber ins Haus Gottes gebracht und dem Herrn Gott überlassen. Dann hat das Volk, die Obersten, also die Mitarbeiter und die Leiter, die haben 5.000 Zentner Gold, 10.000 Zentner Silber, 10.000 Goldgulden, 18.000 Zentner Bronze und 100.000 Zentner Eisen. Die haben gespendet, was das Zeug gehalten hat. Aber warum haben sie so gespendet? Weil sie einfach erfüllt waren von dem von der Sehnsucht, Gott wirklich die Ehre zu geben, wirklich Gott ihr Bestes zu geben, wirklich sich ganz zu weihen für das, dass er unter ihnen war. Sie waren alle bereit, das zu geben, was möglich war. Und nicht nur so Peanuts, sagt man halt, sondern wirkliches Opfer. Sie waren wirklich bereit. Und es heißt, sie standen. Sie standen. Und das Stehen, das hat einen ganz bestimmten Wert. Es ist ein Unterschied, ob ich in meiner inneren Haltung so irgendwie so lehne und krumm in die Gegend rumhänge, oder ob ich wirklich stehe, ob ich für etwas hinstehe, ob ich wirklich ein Format und ein habe. Da muss ich auch noch lernen. Also da muss ich auch noch lernen, wirklich hinzustehen, in einer Sache hinzustehen, in der ganzen Persönlichkeit. Und warum haben sie das getan? Aus Dankbarkeit für alles Gute, was sie vom Herrn empfangen haben. Ich denke, wer so viel spendet, der tut es nicht mehr aus Pflicht, sondern der tut es aus Dankbarkeit, der tut es aus einem tiefen Bedürfnis, Gott die Ehre zu geben, wirklich ihm zu gefallen, aus Dankbarkeit. Ja, und im Zentrum, das ist mir auch aufgefallen, im Zentrum der Lade, also in der Lade drin, da waren nur die zwei Gesetzestafeln, die Mose am Horeb hineingetan hatte. Und ich denke, das ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Ungeschmälert. Ungeschmälerte Gegenwart Gottes. Sein Wort ohne jeden Schnickschnack. Manchmal wird in den Gemeinden versucht, hier und da etwas auf die Beine zu stellen. Warum? Der Betrieb muss laufen, egal ob die Gegenwart Gottes noch da ist oder nicht. Der Betrieb muss laufen und es muss immer was getan werden. Das beschreibt die Bibel so, dass fremdes Räuchwerk, im Alten Testament war es so, dass wenn fremdes Räuchwerk auf den Altar gebracht wurde, dann bestrafte ihn Gott. Das kann man nachlesen bei Abihu und Nadab, was glaube ich, die fremdes Räuchwerk auf den Altar taten und dann mit ihrem Leben bezahlten. Also es ist wichtig, dass wir nicht zu irgendwelchen billigen Ersatzmitteln greifen, auch nicht zu einem Aktivismus, der ohne die Gegenwart Gottes auskommt. Damit meine ich nicht, dass wir nichts tun sollten, im Gegenteil. Aber es soll alles bestimmt sein von dem, dass wir im Gehorsam den Willen Gottes tun, dass wir uns von ihm bestimmen und leiten und führen lassen. Dann ein ganz wichtiger Punkt. Alle Priester hatten sich geheiligt, die da waren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Da waren alle Mitarbeiter und Leiter waren da und haben sich selber überprüfen lassen, ihr Leben überprüfen lassen, sich reinigen lassen, sich auf den Prüfstand stellen lassen. Und in Jesaja 52,11 haben wir ein Bibelwort, das heißt, da steht drin, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Das bedeutet, dass jeder, der in irgendeiner Weise mitarbeitet im Reich Gottes in der Gemeinde, dass derjenige sich dann auch immer wieder überprüft, ist mein Leben noch in Ordnung? Bin ich noch in der rechten Haltung? Bin ich in der Gemeinschaft und in der Abhängigkeit zu Gott und sich da prüfen lässt? Ist meine Beziehung, meine Standleitung zu meinem Herrn noch in Ordnung? Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Gottes Offenbarung, dass er sich manifestieren kann. Ohne Reinigung, ohne Überprüfung unseres Lebens und ohne Heiligung geschieht nichts im Reich Gottes. Das ist einfach ganz wichtig. Und dann passierte es. Also da ist zunächst die Trompeten und die Sänger und da bin ich immer jeden Sonntagmorgen froh, wenn unsere Lobpreisgruppe vorne steht und den Herrn lobt und preist und uns mit hineinnimmt in die Gegenwart Gottes. Und da steht etwas, sie sangen und spielten wie ein Mann, mit einer Stimme, als wäre es einer, der sang, als wäre es einer, der spielte. Und das gibt uns ein Signal für die Einheit in diesem Lobpreischor. Das war ja ein riesiger Chor. Und dass sie wie ein Mann in einer totalen Einheit des Geistes, in einer totalen Harmonie, die haben alles ausgesucht, die haben, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, beim die verschiedenen Lieder auszusuchen und so, aber die waren so unter der Führung des Heiligen Geistes, die waren so in der Führung Gottes, dass sie einfach genau wussten, was zu tun ist. Und dann hat Gott seinen Segen gegeben, dann hat er seine Gegenwart gegeben und sich spielten und sangen wie ein Mann. Und da möchte ich auch die Gemeinde wirklich motivieren. Klingt euch ein und geht innerlich mit, singt mit und habt eine tiefe Sehnsucht, Gott zu begegnen im Lobpreis. Eine Stimme, eine gemeinsame Herzensausrichtung, eine totale Harmonie. Und dann passierte es. Dann passierte es. Das, was wir uns sehnen, wonach wir uns sehnen, das, was wir für uns so als erstrebenswert betrachten, dann passierte es. Die Wolke der Herrlichkeit Gottes senkte sich auf den Tempel und das Haus wurde so erfüllt. Die Wolke Gottes, die kam so herunter, dass die Priester, das heißt die Mitarbeiter, die Leiter, nicht mehr ihren Dienst versehen konnten. Da kamen sie so herunter und ich kann mich an leider wenige Augenblicke in meinem Glaubensleben erinnern, wo wir sowas Ähnliches erlebt haben, wo wir alle auf dem Boden gelegen haben und Gott gelobt und gepriesen haben. Die einen haben geweint, die anderen haben gelacht. Und die einen haben sich entschieden für Christus. Wieder andere wurden geheilt, wieder andere wurden frei. Dämonen sind ausgefahren. Und das alles nur, weil sich die Gegenwart Gottes so gelagert hat und so da war. Und Geschwister, wir können, Seelsorge ist sehr wichtig. Aber vieles an Seelsorge wird überflüssig werden, wenn wir die Herrlichkeit Gottes so in der Weise erleben. Und ich denke, wir dürfen es anstreben, nicht aus einer billigen Wundersucht heraus, sondern einfach aus dem heraus, aus diesem Bewusstsein heraus, Herr, wir wollen, dass dein Name verherrlicht wird. Das muss immer ganz oben anstehen. Wir wollen, dass du groß gemacht wirst in der Gemeinde. Wir wollen, dass dein Name wirklich bekannt wird. Wir wollen, dass Menschen draußen hören, da drin ist der Herr Regent und Herrscher. Dass die Menschen kommen und dass sie sagen, ach, das sind die Gemeinde, wo ich in Ordnung kommen kann mit meinem Leben. Das ist die Gemeinde, wo ich heil werden kann. Da ist die Gemeinde, wo ich frei werden kann. Da ist die Gemeinde, wo die Gnade Gottes in einer mächtigen Weise offenbar wird. Und das, so heißen wir ja auch, wir sind die Gnadenkirche und da soll die Gnade Gottes in ihrer ganzen Bandbreite offenbar und verherrlicht werden. Und wir brauchen es ganz neu, dass Gott immer mehr Freiraum bekommt in der Gemeinde, Freiraum bekommt in unserem persönlichen Leben, Freiraum bekommt in unseren Familien, dass wirklich das geschieht, dass er in unserem Leben, in unserer Gemeinde wirken kann. Und das ist zweimal beschrieben, auch im siebten Kapitel ist es auch nochmal, dass sie einfach nicht mehr des Dienstes warten konnten. Und das wünsche ich uns miteinander, das wünsche ich jedem von uns, dass wir dieses Offenbarwerden der Herrlichkeit Gottes bei uns erleben dürfen, dass wir das erfahren dürfen. Und Geschwister, da wollen wir wirklich das tun, dass wir zusammenstehen wie ein Mann, dass wir zusammenstehen in dem Bedürfnis, in der Sehnsucht, dass wir ihm dienen, dass er verherrlicht wird, dass er groß gemacht wird und dass wir ihn erfahren und erleben dürfen. Amen.